kann das losgehen. Tja, Reinhard, jetzt liegt der Ball bei dir im Feld. Ich habe meine Predigt fertig, aber du dein Lied noch nicht. Ich hoffe, du findest was. Bitte? Gerne. Okay. Lied 79 singen wir dann gleich. Okay. Ja, liebe Geschwister, als ich mich mit der Predigt so ein bisschen beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass man sich manchmal selbst überrascht. Das weiß ich zwar nicht erst seit diesem Mal, das weiß ich schon länger. Und ich habe im Laufe der letzten Jahre oder vieler Jahre bei mir feststellen müssen oder feststellen dürfen, dass manchmal eine gewisse Flexibilität nötig ist, um manche Dinge, und ich beziehe mich jetzt auf biblische Dinge, auf christliche Dinge, besser verstehen zu können, anders zu verstehen oder vielleicht sogar ganz neu zu verstehen und deswegen auch, dass man die neu einordnen kann. Es gab vieles aus meiner christlichen Vita raus, und einige, die mit mir in Wiel waren, die werden das bestätigen können. Es gab viele Dinge, die ich für ein fast unumstößliches Dogma gehalten habe, für eine Lehre, an der man nicht rüttelt. Und dieses Dogma habe ich verteidigt und manchmal heftig verteidigt und auch vielleicht ungerecht verteidigt. Und dann habe ich feststellen müssen, es ist wert, diese Dinge zu hinterfragen und neu zu denken. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, meine Familie kann von dieser Erfahrung ein Lied singen. Das ist nämlich manchmal anstrengend für einen selbst, aber auch für andere. Aber das kann dann auch sehr befriedigend und auch bereichernd sein. Das muss ich jetzt als Einleitung vorausschicken. Und ihr werdet gleich sehen, warum ich das gesagt habe. Ich will versuchen, das rüberzubringen. Bevor ich zum eigentlichen Thema meiner Predigt komme, möchte ich noch kurz auf einen Aspekt der Vorträge von Markus Schulz eingehen. Das Stichwort hat der Marco eben schon geliefert. Es geht nämlich um den Gedanken unserer Identität vor Gott oder unserer Identität in Gottes Augen. Jeder von uns hat seine eigene unverwechselbare Persönlichkeit, seine eigene unverwechselbare Identität. Jeder von uns hat etwas, was ihn ausmacht. Insofern sind wir alle unterschiedlich, aber es gibt auch viele Dinge, die uns verbinden. Wir haben in den letzten Monaten mittwochsabends das Markus-Evangelium betrachtet. Und alle, die dabei waren, sagen, das war eine super Reihe, die wir da besprochen haben. Und die hat uns alle sehr nachhaltig beeindruckt. Und wie wir darüber gesprochen haben, sind wir auch auf den Missionsbefehl des Herrn oder den Missionsauftrag des Herrn zu sprechen gekommen. Ihr kennt das, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern, heißt es da. Und da haben wir uns die Frage gestellt, warum wir diesem einzigen Befehl oder Auftrag des Herrn so schwer in der Lage sind nachzukommen, dass wir den so wenig ausführen. Wenn wir in den militärischen Kategorien von Befehl und Gehorsam denken würden, dann wäre ich ungehorsam. Dann müsste ich mich als ungehorsam bezeichnen. Warum ist das so? Wir haben uns an diesem Mittwochabend eine Reihe Fragen dazu gestellt und auch eine Reihe von Antworten bekommen. Die will ich jetzt nicht aufzählen, denn jeder von euch hat sich bestimmt schon mit dieser Frage beschäftigt und kann die für sich selbst beantworten. Aber eins ist uns klar geworden, und das ist mir auch klar geworden durch die Vortragsreihe von Marco Schulte, der ja ein ganz neues Bild, eine ganz neue Blickrichtung darauf geworfen hat. Es hat mit meiner Identität vor Gott zu tun. Wer bin ich in Gottes Augen? Wie sieht mich mein Gott und Vater? Welchen Wert habe ich durch Jesus Christus vor Gott? Das haben wir heute Morgen so ganz eindrücklich mitgekriegt. Diese Fragen stelle ich mir. Und ich stelle mir die Frage, sieht Gott nicht jeden Menschen so, wie er mich sieht? Und wenn das so ist, sollte ich die Menschen nicht auch mit Gottes Augen sehen und nicht durch meine so oft voreingenommene Brille? Wenn das so wäre, wäre ich dann nicht in der Lage, dem Missionsauftrag des Herrn ganz anders nachzukommen? Wir haben uns an diesem Abend diese Fragen gestellt und diese Fragen waren schon ziemlich bedrückend, aber wir sind dabei nicht stehen geblieben. Denn wenn wir dabei stehen geblieben wären, dann müssten wir alle, wenn wir ehrlich wären, mit schuldgeplagtem Herzen und Gesichtern rumlaufen. Müssen wir aber nicht. Wir dürfen uns daran erinnern, welchen Stellenwert wir vor Gott haben, welche Identität wir vor Gott haben. Und wenn wir uns daran erinnern, wenn wir das für uns in Anspruch nehmen, dann müssen wir nicht mit gramverzerrten Gesichtern rumlaufen, dann dürfen wir uns freuen, trotz allem. Und wenn wir uns das immer vor Augen halten würden, dann würden wir uns auch verändern lassen und wir würden uns verändern. Wir würden uns verändern lassen, auch in dem Sinne, dass uns der Missionsauftrag unseres Herrn leichter fahren würde. Wer von euch kennt Hans-Dieter Hüsch? Oh, ja, eine gewisse Generation. Für die, die ihn nicht kennen, Hans-Dieter Hüsch war ein Kabarettist, kein oberflächlicher, seichter Comedian, wie sie heute darum rennen. Und der Mann, der saß auf der Bühne hinter seinem Klavinova ungefähr so wie das da. Aber im Gegensatz zu dem, was Philipp da rausholt, holte der da schräge Töne raus, die überhaupt nicht zusammenpassen. Und dann saß er hinter dem Mikrofon und bellte seine Worte und seine Texte dann in das Mikrofon rein. Der war manchmal schwierig auszuhalten, der Mann. Der Mann ist Katholik und ich würde sagen, er ist ein gläubiger Katholik. Und dieser Mann hat uns oder hat mir zum Thema Identität ein richtig interessantes Gedicht geschrieben. Tust du da mal dran? Das Gedicht Kinder Gottes. Schon die Überschrift, die fordert uns raus. Kinder Gottes, Donnerwetter. Das ist jetzt kein Fluch, das ist ein Ausruf des Erstaunens. Und dann sagt er, Gott, der Herr, möge in unsere Herzen eindringen, um uns mit seinen Gedankengängen zu erfrischen, um uns auf Wege zu führen, die wir bisher nicht betreten haben, zum Beispiel den Weg der persönlichen Evangelisation. Aus Angst und Unwissenheit darüber, dass der Herr uns nämlich aufrechten Ganges fröhlich sehen will, weil wir es dürfen und nicht nur dürfen, sondern auch müssen. Wir müssen endlich damit anfangen, das Zaghafte und Unterwürfige abzuschütteln, denn wir sind Kinder Gottes, Gottes Kinder. Und jeder soll es sehen oder ganz erstaunt sein, dass Gottes Kinder so leicht und fröhlich sein können und sagen, Donnerwetter. Jeder soll es sehen und jeder soll nach Hause laufen und sagen, er habe Gottes Kinder gesehen. Und die seien ungebrochen freundlich und heiter gewesen, weil die Zukunft Jesus heißt. Und weil die Liebe alles überwindet und Himmel und Erde eins wären und Leben und Tod sich vermählen und der Mensch ein neuer Mensch werde. Versteht ihr jetzt vielleicht, was ich meinte, als ich eingangs vom Prozess der persönlichen Veränderung der Flexibilität sprach? Ich sagte, dieser Mann ist ein Katholik. Und ich will jetzt nicht der Ökumene reden oder der katholischen Lehre, ganz bestimmt nicht. Und ich will auch gar nicht behaupten, dass alles, was in diesem Gedicht steht, richtig ist und meine Zustimmung findet. Da gibt es bestimmt ein paar Aussagen, über die wir uns unterhalten können, die aus meiner Sicht fragwürdig sind. Und nicht jede von diesen Aussagen passt in jede Lebenssituation. Heiter, fröhlich, leicht. Nein, ist nicht so. Aber ich hätte früher nie das Wort eines Katholiken gelesen und darüber intensiv nachgedacht, es zu mir sprechen lassen. Geschweige denn, dass ich es zum Inhalt einer Predigt gemacht hätte. Das wäre ein Unding gewesen. Aber jetzt lese ich so eine Worte und diese Worte sprechen mich sofort an. Die sind wie für mich geschrieben. Dieser Mann formuliert in diesen Worten meine und vielleicht auch deine Identität vor Gott. Da kommt dieser Mann, dieser Katholik, und tritt mich in den Allerwertesten und sagt mir, wie ich sein sollte, wie ich sein darf, dass meine Nachbarn, dass meine Kollegen, dass meine Bekannten, dass alle, mit denen ich zu tun habe, und Markus hat gesagt, jeder von uns hat im Schnitt 20 Leute, mit denen er einen intensiven Kontakt hat, dass sie alle immer sehen, Donnerwetter, ein Kind Gottes. Den Menschen zugewandt, positiv sein ohne dass wir dabei oberflächlich werden oder die Probleme des Alltags kleinreden oder ausblenden. Dass wir zuversichtlich sind, weil unsere Zukunft Jesus heißt. Kurz gesagt, dass wir Licht sind. Jetzt werdet ihr sagen, lieber Harald, das bist du ja gar nicht. Da hast du noch einen großen Weg vor dir, einen weiten Weg vor dir. Das weiß ich selbst und ihr habt auch recht. Aber wenn ich mir meine Identität vor Gott bewusst bin, wenn ich mir meine Identität vor Gott bewusst werde, neu bewusst werde, dann habe ich jetzt hier einen Anlass, mich durch Gottes Kraft und mit Gottes Hilfe verändern zu lassen. Ich sage das deswegen unter dem Stichwort Identität vor Gott, weil wir uns immer wieder ja mal kurz mit diesen Dingen beschäftigen wollen, die Markus vor uns gestellt hat, dass wir die nicht aus den Augen verlieren, dass wir die nicht ganz vergessen, bevor es dann im Januar weitergeht. Deswegen ein kurzer Rückblick auf das Thema Identität. Hat aber auch ein bisschen was mit dem zu tun, was ich in meinem eigentlichen Predigtthema besprechen will, und dazu kommen wir jetzt. Lena, zeig's mal das Bild bitte. Tja. Unsere Kinder sind aus dem Haus, unsere ehemals etwas beengten Verhältnisse zu Hause sind größer geworden, weiter geworden, die haben sich ziemlich geändert. Und so haben wir die Chance, dass jeder von uns beiden sich so ein kleines Refugium schaffen konnte, so einen kleinen Rückzugsort, den brauchen wir manchmal voneinander. Sabine hat sich ein Zimmer genommen und hat an die Wand ihres Zimmers diese Worte schreiben lassen. So, und wenn sie dann manchmal mit Bekannten und Freundinnen in das Zimmer geht, dann erntet sie erstaunte Blicke. Manchmal auch unverständliche Blicke, und das ist ja wohl klar. Und dann kann man auch fragen, was bedeutet das denn eigentlich, die Augen aufheben? Ist da was rausgefallen? Nee. Wenn wir uns fragen, was bedeutet das, dann sagen wir, das ist ein Begriff, den wir im Alltag gar nicht brauchen, den kennen wir nur aus der Bibel. Ich glaube aber, dass dieser sehr altmodische Begriff etwas ganz Konkretes sagen will. Etwas ganz Bestimmtes ausdrücken will. Wenn wir nämlich mal in der Bibel nachsehen und so ein bisschen lesen, wo diese Stellen vorkommen, dann wird uns auffallen, dass es immer darum geht, dass man seine Augen auf etwas richtet, auf ein Objekt, und dass man dieses Objekt bewusst fixiert, dass man es bewusst und scharf ins Auge nimmt und dass man es keinesfalls nur oberflächlich mit einem Blick streift. Und es geht dabei nicht nur um das reine Sehen, es geht vielmehr auch um die innere Ausrichtung, um eine gedankliche Fixierung, eine bewusste Konzentration auf etwas ganz Besonderes, etwas Spezielles. Und ich möchte mal ein paar Beispiele bringen. Bei der Opferung Isaaks erhob Abraham am dritten Tag seine Augen und sah den Ort von Ferne. Abraham konzentrierte sich auf diesen Berg, wo er seinen Sohn opfern sollte. Biliam, der Prophet, war bestellt und bezahlt worden, das Volk Gottes, das Volk Israel, in der Wüste zu verfluchen. Jetzt steht er auf einem Berg, er erhebt seine Augen, sieht das Volk, mit Verfluchen ist nichts, er muss es segnen, zum Ärger seines Auftraggebers. Nebukadnezar sah auf seine Stadt Babel und er fühlte sich allmächtig und unbesiegbar. Und dann musste Gott ihn erniedrigen, das hat uns Klaus vor einigen Wochen erzählt. 7 Jahre lang lebte er wie ein Tier, wie ein Ausgestoßener. Und am Ende dieser Zeit erhebt Nebukadnezar seine Augen. Und was sieht er? Babylon, seine Stadt? Nein, er sieht den Höchsten und den verherrlicht er und preist er. Und als die Jünger auf dem Berg der Verklärung den Herrn anschauten, da heißt es, sie erhoben ihre Augen und sahen niemanden als Jesus allein. Die alle haben also nicht nur optisch etwas Besonderes wahrgenommen, sondern auch eine neue innerliche Ausrichtung erfahren und dadurch haben sie sich verändern lassen. Und jetzt lesen wir mal, worauf sich hier jemand fixiert. Ich denke, ihr wisst alle, worum es geht. Vielleicht kann sogar einer von euch den ganzen Text aufsagen. Auswendig aufsagen, aber wir lesen mal den Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke, dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schläft noch schlummert der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne nicht stechen, der Mond nicht des Nachts. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil, er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten, von nun an bis in Ewigkeit. Jetzt sehen wir uns diesen Psalm zunächst mal aus der Sicht eines israelitischen Pilgers an. Dieser Psalm gehört zu den sogenannten Stufenliedern und die wurden von den Pilgern gesungen, wenn sie zu den alljährlich vorgeschriebenen Festen nach Jerusalem gingen. Sie gingen hinauf, denn Jerusalem lag circa 1000 Meter hoch. Wenn unser Pilger also unten zum Beispiel in Jericho gestanden hat, dann hob er in des Wortes wahrster Bedeutung seine Augen auf. Er guckte nach oben, er fixierte sich auf sein Ziel, auf Jerusalem. Aber wenn er da hochguckte, dann ging es ihm nicht in erster Linie um die Stadt. Er hob seine Augen auf zu den Bergen, die er anschauen wollte und auf die er sich freute. Und zu diesen Bergen gehörte auch der Zionsberg, der Berg, auf dem der Tempel gebaut war. Dieser Mann erhebt also seine Augen, weil er Sehnsucht nach Gott hat und nach Gottes Gegenwart im Tempel und diese Gegenwart sucht. Aber warum stellt er dann in diesem Moment diese bange Frage nach der Hilfe? Die Frage scheint auch in diesem Moment völlig unpassend zu sein. Auf dem Weg lauten in den Bergen auch große Gefahren. Da war zum einen dieser schwierige Weg darauf, der war anstrengend, sie waren schon einen langen Weg gegangen, der war in der Hitze auch bestimmt schweißtreibend, der war steil und das konnte einen schon vor Probleme stellen. Da kam die Frage nach der Hilfe. Aber in den Bergen konnte man sie auch sehr gut verstecken und so lauerten auch Gefahren durch Überfälle und Räuber. Erinnert euch an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der hat es ja am eigenen Leib gespürt. Auf seinem Weg hatte der Pilger es also mit beidem zu tun. Er freute sich auf die Nähe Gottes und er freute sich auf die Gemeinschaft mit ihm, aber er wusste auch genau um die Nöte und die Schwierigkeiten, die ihn hier um Hilfe rufen lassen. Und das können wir jetzt auf uns anwenden. Wir haben es in unserem Leben mit Situationen und mit Zeiten zu tun, und das können viele von euch viel besser bestätigen als ich, wo wir uns freuen und wir haben solche Zeiten, die uns fragen lassen, ja, und wer ist jetzt da, der mir hilft? Der Pilger in unserem Psalm war sich sicher, meine Hilfe, seine Hilfe kam vom Herrn. Und er wusste auch ganz konkret, wer dieser Herr war. Der war nämlich nicht nebulös, der war nicht abstrakt, der blieb nicht im Dunkeln. Seine Hilfe war der, der Himmel und Erde gemacht hatte. Das wusste er aus der Geschichte seines Volkes Israel. Dieser Herr hatte in Ägypten geholfen, wie man sich das nicht vorstellen kann. Dieser Herr hatte am Roten Meer geholfen in einer Art und Weise, die völlig unmöglich war an sich. Und dieser Herr hatte in 40 Jahren in der Wüste geholfen, geholfen, geholfen. Und er wusste, dieser Herr, der wird auch mir helfen, helfen. Und dann sagt er nicht umsonst, der Himmel und Erde gemacht hat, geschaffen hat. Denn er wusste, der, der Himmel und Erde geschaffen hat, der hat auch alles das geschaffen, was dazwischen war. Er hat das Obere geschaffen, er hat das Untere geschaffen, er hat jede Situation, die dazwischen war, jede nur vorstellbare Situation hat er geschaffen. Und wenn er sie geschaffen hatte, dann hatte er sie auch im Griff. Sind wir uns wie dieser Mann darüber im Klaren, zu wem wir überhaupt beten, wen wir um Hilfe fragen? Matthäus 28, Vers 18 sagt, Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Hebräer 7, Vers 25, daher kann er auch die völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Römer 8, Vers 34, wer ist, der uns verdammen kann? Es ist Christus Jesus, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Und deswegen kann uns nichts trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist unser Helfer. Kann natürlich sein, dass wir diese Hilfe überhaupt nicht spüren, ja, dass wir sie sogar vermissen und deswegen Gott Vorwürfe machen. Herr, wenn du gekommen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. So sagt die Martha und klagt den Herrn beim Tod ihres Bruders Lazarus an. Ja, du warst nicht da, ein Vorwurf, ganz menschlich, verständlich. Und als die Jünger auf dem See Genezareth waren, in Sturm kommen und rudern, wie verrückt, um ihr Leben zu retten und um ihr Leben bangen, da kommt der Herr in der vierten Nachtwacht, also so spät wie nur eben möglich. Er hat sie die ganze Zeit allein gelassen. Wenn ich in so eine Situation käme, dann wäre ich mit Vorwürfen und mit Fragen und mit Hilferufen sehr, sehr schnell zur Hand. Und wie gut ist es dann, wenn wir sagen können, voller Glauben und voller Überzeugung, meine Hilfe kommt vom Herrn. Mit diesem zuversichtlichen Wissen konnte unser Pilger jetzt seinen Weg fortsetzen, seinen beschwerlichen Weg fortsetzen. Und das darf uns genauso gehen. Jetzt ändert sich der Text. Jetzt ändert sich die Redeweise. Bisher hat es so ausgesehen, als spräche der Pilger zu sich selbst. Er stellt sich diese Fragen selbst. Er spricht sich selbst Mut zu oder er betet selbst. Jetzt auf einmal ändert sich das. Jetzt heißt es nicht mehr, mein Hüter schlummert nicht, der Herr ist mein Hüter und mein Schatten. Nee, jetzt heißt es, dein Hüter schlummert nicht. Der Herr ist dein Hüter und dein Schatten. Der Herr wird dich behüten. Er wird dein Leben behüten. Er wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten. Jetzt klingt das so, als wäre der Pilger auf einmal nicht mehr alleine, sondern als käme von der Seite einer, stellt sich neben ihn und er spricht ihm Mut zu. Der bestärkt ihn. Der Pilger war sich sicher, ja, meine Hilfe kommt vom Herrn. Aber es macht einen Unterschied, je nachdem, in welcher Situation ich bin. Ob ich das alleine und ganz persönlich bete und darüber in Verzweiflung komme und auch vielleicht mal ins Schleudern komme, oder ob da auf einmal ein Bruder oder eine Schwester ist, die mir das zuspricht und mit mir betet. Das macht einen Unterschied. Und es ist nicht das vorrangige Ziel dieses Psalms, aber trotzdem möchte ich sagen, lasst uns diesen Unterschied spüren. Lasst uns das gemeinsame Gebet wertschätzen, hochhalten. Lasst uns mittwochs zum Beten kommen. Und dann wollen wir uns mal ansehen, was dem Pilger und was dem Beter und was damit uns zugesprochen wird. Zuerst heißt es, er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt oder ins Rutschen kommt. Wenn ich mit meinen Jungs spazieren gehe, in die Wälder, in die Urwälder, dann kann ich auf sie aufpassen und dafür sorgen, oder ich kann versuchen, dafür zu sorgen, dass sie nicht von den überall rumliegenden Bäumen runterfallen und dass sie nicht ins Rutschen kommen. Ich kann das versuchen, aber ich kann es im Zweifel nicht verhindern. Unser Hüter wird es nicht zulassen. Unser Hüter hat alle Macht, die Umstände zu beeinflussen, so wie er das will, weil er als Schöpfer alles in seiner Hand hat. Sprüche 3, Vers 23 und Vers 26 sagt das nochmal. Dann gehst du sicher deinen Weg, deinen Fuß stößt nirgends an. Denn der Herr ist deine Zuversicht und bewahrt deinen Fuß vor der Falle. Achten wir zunächst mal darauf, dass hier vom Fuß geredet wird. Also von dem, der Fuß ist das Symbol für den Weg, den wir gehen. Der Pilger verstand er jetzt ganz gut und er hat das auch als mutmachend aufgefasst, denn der war ja unterwegs. Aber es gibt auch Möglichkeiten, oder es gibt Situationen, wo unser Weg ein falscher ist. Und dann kann es sein, dass Gott es zulässt, dass unser Fuß irgendwo mal anstößt und umknickt. Ihr versteht das Bild. Und dann lässt er es zu, dass uns das auch mal richtig wehtut. Dass das wehtut, weil wir eben falsch unterwegs sind. Und wenn uns dann der Schmerz durchzuckt, dann wissen wir, da bin ich nicht richtig unterwegs gewesen, da habe ich nicht aufgepasst. Das lässt Gott sehr wohl zu. Aber das ist dann ein Moment der Korrektur und der Erziehung. Und keinesfalls ist es das, weil Gott in dem Moment unaufmerksam war oder abwesend war. Nehmen wir mal als Beispiel den Verrat des Herrn Jesus, den Verrat des Petrus und das dann folgende Gespräch mit dem Herrn, was ihn wiederhergestellt hat. Petrus' Fuß war in das Wort des wahrsten Bedeutung irgendwo angestoßen und es hat ihm in der Folge eine Zeit lang ganz richtig wehgetan. Aber der Herr hat nicht zugelassen, dass Petrus wankt, dass Petrus so tief gefallen ist, dass ein Aufstehen unmöglich war. Jetzt muss ich euch nochmal einen Hüsch zumuten. Tust du nochmal das andere Gedicht, meine Zuversicht? Das sieht bitte nicht als einen neuen Psalm, sondern als eine Interpretation. Und dann sagt er, und wenn ich falle, so richtet er mich nicht, er richtet mich wieder auf. Das ist Gottes Gnade. Das ist so toll ausgedrückt. Es ist Gottes Gnade. Er sorgt dafür. Er ist es, der unseren Fuß nicht wanken lässt. Manchmal könnten wir den Eindruck gewinnen, dass Gott nicht da ist, wenn wir ihn brauchen. Wo ist er denn dann, wenn uns der Fuß umgeknickt ist? Wo ist Gott? Hat er kein Interesse an mir? Ist er abgewandt? Schlummert er? Schläft er, wie das hier steht? Ist Gott einen Augenblick abgelenkt? Beschäftigt er sich mit anderen? Wo ist er? Das fragt der Hüsch ja auch. Er sucht Gott an verschiedenen Stellen. Aber unser Gott, unser Hüter, schläft und schlummert nicht. Die helfende, eingreifende Gegenwart Gottes zeigt sich oft erst dann, wenn die Not am größten ist. Und das wird auch hier ausgedrückt. Mein Gott sieht meine Schritte hier auf Erden und wenn ich falle, so richtet er mich nicht, er richtet mich wieder auf. Ich muss sagen, das hat mir, ist ja so eine Art Wortspielchen, hat mir richtig gut getan. Und jetzt kommen wir nach dem Fuß zur Hand, nämlich bildlich zu dem, was wir tun. Was bedeutet das, wenn hier gesagt wird, der Herr ist Schatten über unserer rechten Hand? Schatten wird im Alten Testament so häufig im Zusammenhang mit dem Flügel gebraucht. Psalm 17, Vers 8 bittet zum Beispiel, birg mich im Schatten deiner Flügel. Oder anders, bring mich doch in deine Sicherheit. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wie heiß die Sonne im Orient brennen kann, dann erschließt sich dieses Bild auch. Die Hand kann Sonnenbrand kriegen. Die kann ganz schlimm verbrennen, wenn wir nicht aufpassen. Die Hand kann kraftlos werden. Die Hand kann unfähig werden, irgendetwas zu tun. Und so sind auch wir sehr häufig oder sehr leicht in der Gefahr, etwas zu tun, was wir vielleicht gut gemeint und gut angefangen haben, aber was wir dann zu keinem guten Ende gebracht haben. Oder dass wir während einer lang anhaltenden, kräftezehrenden Arbeit Kraft und Mut und Ausdauer und vielleicht auch Interesse verlieren und dass wir dann eine Arbeit, die uns der Herr gegeben hat, nicht zu Ende bringen. Zu meinem Schaden, zum Schaden derer, für die ich was tun soll und auch zu Unehrung Gottes. Es kann also sein, dass ich mit meiner Hand mir und anderen Geschwistern oder Menschen Schaden zufüge. Nehmen wir mal ein Beispiel, was nicht direkt mit körperlicher Arbeit zu tun hat. Wir beten sehr lange für viele Menschen, dass sie zum Glauben kommen. Und wir sehen so wenig. Da geht es darum, weiterzuarbeiten, weiter dran zu bleiben. Die Hand darf nicht kraftlos werden in dem Bild, sie muss weitermachen. Birg mich im Schatten deiner Flügel. Der Herr ist Schatten über unserer rechten Hand. Er sorgt dafür, dass wir die Kraft nicht verlieren und die Arbeit richtig tun können. Aber dazu müssen wir natürlich auch bereit sein, wie das hier in dem Bild ist, dass wir in seinem Schatten bleiben, dass wir uns in seiner Gegenwart aufhalten. Sonne und Mond sind die von Gott geschaffenen Lichter, die unseren ganzen Tagesablauf, die unser ganzes Leben beeinflussen und bestimmen. Das verstand der israelitische Pilger sehr viel besser wie wir. Der erlebte das jeden Tag hautnah. Sonne und Mond können im Bild dafür sorgen, dass es uns heiß, vielleicht auch manchmal zu heiß, und kalt, vielleicht auch manchmal zu kalt werden kann, dass wir also geplagt werden. Aber Gott ist eben auch der Schöpfer von Himmel und Erde, wie wir uns erinnert haben. Er ist der Schöpfer von Sonne und Mond. Und als solcher wird er auch dafür sorgen, dass uns die Umstände und dass das Geplagtsein uns nicht überwältigen, dass wir nicht über unser Vermögen geplagt werden. Das steht ja auch irgendwo, ich glaube, im Römerbrief. Gott wird es nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen geprüft werden. Er kennt die Prüfung schon und hat in der Prüfung den Ausgang für uns vorbereitet. Dieses Bild von Sonne und Mond zeigen uns also, dass es nichts gibt, nichts Geschaffenes, kein Ding, keine irgendwie gearteten Umstände, die unseren Gott vor Probleme stellen könnten und womit er nicht fertig wird. Diesem Wissen konnte der Pilger damals ruhig weitergehen, mutig und vertrauensvoll. Und dieses Wissen dürfen wir auch für uns in Anspruch nehmen. Wir kommen zu den letzten beiden Versen, die fassen das Ganze nochmal zusammen. Der Pilger wusste es und auch wir wissen es, unser ganzes Leben ist in der Hand dieses großen Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, dieses Schöpfers von Himmel und Erde. Diese einmal geschenkte Rettung, diese einmal geschenkte Zusage dürfen wir immer wieder neu erleben. Sie ist uns zugesagt und sie bleibt uns zugesagt, sie ist uns geschenkt und sie bleibt uns geschenkt. Gott, unser Hüter, wird unser Leben behüten und garantieren. Unsere physische Existenz hier auf der Erde und unser ewiges Leben bei und mit ihm, egal wie die Umstände sein mögen. Und hier haben wir sehr viel mehr wie der Israelit damals, denn uns ist es zugesprochen durch das Werk unseres Herrn. Im letzten Vers steht der Pilger draußen vorm Tempel. Die Zeit in Jerusalem ist zu Ende und er muss wieder nach Hause, er muss wieder zurück in den Alltag. Vielleicht ist ihm das in diesem Moment schwer gefallen. Er hatte während dieser Zeit vielleicht neu einen Eindruck bekommen von der Größe, von der Majestät und von der Herrlichkeit seines Gottes. Er hatte das im Tempel erlebt. Und jetzt wieder zurück in den beschwerlichen, nicht immer schönen Alltag. Da kann es schon sein, konnte es sein, dass er nicht weg wollte. Aber dann hört er: Der Herr wird deinen Ausgang behüten und deinen Eingang. Der Herr wird dein Fortgehen und dein Wiederkommen behüten. Das bedeutet so viel. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Dieser Pilger durfte gehen unter dem Schutz Gottes und er durfte sich darauf freuen, dass er im nächsten Jahr wieder unter dem Schutz Gottes in Gottes Gegenwart in den Tempel kommen durfte. Das war eine tolle Aussicht, die hat ihn bestimmt aufgebaut. An diese Situation, an diese Zusage durfte er sich das ganze beschwerliche Jahr erinnern, daran durfte er sich festmachen. Das war schön. Gott gab ihm also Zuversicht und Mut für sein Leben. Und genauso spricht Gott uns Zuversicht und Mut zu. Genauso dürfen auch wir von nun an bis in Ewigkeit in Gottes wunderbarer Gegenwart leben und seinen Schutz genießen. Praxisfall, gehen wir gleich durch die Tür. Gott behütet unseren Ausgang und er wird unseren Eingang behüten in der kommenden Woche. So groß ist unser Gott, unser Hüter, schlummert nicht und schläft nicht. Zwei Gedanken zum Schluss. Ich werde euch in Zukunft wahrscheinlich vor Hüsch bewahren und ich werde auch nicht zum katholischen Glauben konvertieren. Aber ich fand das einfach mal gut, das mal so zu sagen, und ich will euch auch gestehen, dass ich mir ein Buch von ihm gekauft habe, in dem weitere dieser kleinen oder größeren Perlen drin sind. Das zweite Wichtigere, mein Hüter, dein Hüter, mein Herr, dein Herr. Das ist unsere ganz persönliche Beziehung zu unserem Vater, zu unserem Gott. Und damit ist das auch ein Teil unserer Identität vor Gott. Zitat, meine Identität, jeder soll es sehen, weil die Zukunft, aber auch die Gegenwart Jesus heißt.